Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Reiseberichts. Ja, es sind wieder 1, 2, 3 Tage vergangen. Ja, was soll ich sagen? Die ersten zwei Wettkampftage sind vorbei. Aber dazu kommen wir später noch. Wo will ich anfangen? Ja, eigentlich möchte ich mal kurz den Begriff höher Küsten, was hohe Küsten heißt, zu erläutern. Und zwar ist das wirklich hier ein, wie soll ich sagen, ein Steinmeer oder ein Felsmeer. Hier ragen überall richtige flache Felsen, die nur langsam ansteigen, aus. Genauer könnt ihr euch das aber in den Bildern ansehen, die ich auch heute wieder unten dran gehangen habe. Und ja, die hohen Küsten hier in Schweden sind sogar in der Liste der UNESCO Naturphänomene aufgenommen, weil sie das Gebiet der Erde sind, die nach der letzten Eiszeit am höchsten emporgestiegen ist. Und zwar 286 Meter. Und sie sind immer noch nicht fertig, denn sie steigen jedes Jahr nochmal um 8 Millimeter hoch. Also werden die hochgedrückt. Und in so einem Gebiet lassen die Kinder spielen. Ja, das nur mal nebenbei. Ja, die hohen Küsten. Ein wunderschönes Gebiet. Und hier oben in, ach, dieses Wort werde ich nie richtig aussprechen können, Ørnskjoldsvik, endet auch schon dieses Gebiet eigentlich. Und Hernö Sand, glaube ich, beginnt dieses Gebiet. Es sind nicht nur diese Felsen hier, es gibt auch noch ein paar Gebiete, wo unwahrscheinlich große Kieselfelder sind. Und ein Gebiet, da will ich dann nach den Wettkämpfen nochmal hin, da erzähle ich dann nochmal näher. Das ist wie ein Schluchtengebiet mit Wahnsinnsrissen, die man unten langlaufen kann. Wer es vielleicht kennt, so eine Art Drachenschlucht wie in Eisenach. Und aber wahrscheinlich viel gewaltiger. Dazu komme ich dann in einer der nächsten Folge. Noch ein kleiner organisatorischer Hinweis: Wenn ihr zu meinen Bildern auf Flickr geht, da geht ja meistens die Collage auf, erst das Album, die Collage. Und weiter unten kommen dann immer so komische Bilder. Die sehen so komisch aus, so verzogen, verzerrt. Den Titel der Bilder gibt es dann aber, fängt immer mit 360 an. Das sind 360-Grad-Bilder. Das heißt, ihr müsst die einzeln anklicken, dass die einzeln aufgehen in Flickr. Das dauert immer ein Weilchen, weil die umgerechnet werden. Und dann könnt ihr mit der Maus in dem Bild euch drehen. Und falls ihr ein Tablet habt, geht das auch mit dem Finger. Und wenn ihr das auf einem Smartphone habt und zeigt das an, könnt ihr einmal mit dem Finger euch drehen. Aber auch wenn ihr das Smartphone in der Hand habt und könnt euch um die eigene Achse drehen, einfach nur das Smartphone festhalten und in die Richtung, wie ihr dreht, so läuft das Bild auch in diesen 360 Grad mit. Ja, ihr könnt da den Himmel hochgucken, ihr könnt da runter gucken, ihr könnt da alles schön betrachten, wenn ihr wollt. Nur das als organisatorisches. Ja, was habe ich noch so getrieben mit meiner Frau in der letzten Zeit? Unter anderem zwei Trainings und die waren auch richtig nötig. Also wir haben dann am Freitag das erste Training gemacht und da haben wir schon den ersten Posten gar nicht gefunden. Also das sind Trainingsgebiete, wo Posten aufgestellt sind. Man kann sich eine Karte kaufen, wo diese Posten eingezeichnet sind und dann sind eigentlich nur Holzpflöcke gestellt und dann geht's los. Ja, wir haben eine Weile gebraucht, um uns da reinzufuchsen, denn die Karten sind, wie soll ich sagen, sehr einfach aufgenommen. Also diese riesigen Felsplatten, die hier überall liegen, wie ihr auf den Bildern sehen könnt, die sind gar nicht richtig in diesen Karten verzeichnet. Mal sehen, in einer der nächsten Folgen werde ich vielleicht auch mal so eine Karte mit abbilden bei den Bildern, da könnt ihr dann auch mal schauen. Ja, es ist nicht so einfach für uns, weil zum Beispiel Steine liegen überall und man hat dann plötzlich in so einem Felsgebiet oder in so einem Steingebiet hat man plötzlich einen einzelstehenden Stein. Und da drauf zu kommen und was das bedeutet und wie der dann aussieht, das ist halt, diese ganzen Felsplatten sind wie verwachsen miteinander. Also die sind alle sehr zusammen. Die haben zwar mal einen Riss, mal eine Stufe, eine leichte, aber wenn da ein Stein ist, der ist dann wirklich von allen anderen Felssachen abgekapselt, aber das muss man halt erkennen, das ist schwer. Und dann waren auch Kuppen zum Beispiel. Kuppen sind eigentlich kleine Bergchen, also so über 1 Meter, 2 Meter hoch. Bei uns in Deutschland sind das alte Baumwurzeln, die dann vererden, also verrotten und dann wie so kleine Erdhügel bilden, wenn es große Baumwurzeln waren. Und hier sind das Steine auch. Und die sind mit Moos und Flechten eigentlich nur überwachsen. Und das muss man sehen, das war alles nicht so einfach. Aber der erste Tag war schön. Wir haben dann auch zum Schluss noch den ersten Posten gefunden. Und naja, uns war nicht so mulmig zumute. Gut, Samstag dachten wir, es ging nicht so gut. Also noch einen zweiten Trainingsspaziergang gemacht. Der war gleich in der Nähe. Und zwar konnten beide vom Zeltplatz, von unserem Zeltplatz erreicht werden. Aber der zweite war etwas weiter weg und da sind wir durch ein wunderschönes Wohngebiet gekommen von den Schweden. Und alle sind ja immer so begeistert von diesen wunderschönen Häusern. Was ich mich immer so frage, wie setzen die die so richtig rein in die Natur? Wenn die fertig gebaut werden, die sind einige, ich habe auch wieder Bilder mit reingetan, sind einige, wie soll ich sagen, neu. Aber drumherum ist alles, als wenn da noch nie was gewesen wäre. Da stehen die Bäume drumherum, Büsche und alles. Also die bauen da sehr, sehr behutsam mit der Natur, in der Natur. Also die stehen da richtig schön in der Natur drinne. Schöne Häuser, ich habe einige Fotos gemacht. Und die könnt ihr euch dann auch anschauen. Ja, auf dem Weg dorthin habe ich dann die Bilder gemacht und haben dann nochmal Training gemacht, auch wieder in Felsen rum, auch mal den einen nicht so gut gefunden. Aber wir sind dann an eine Stelle gekommen, wo ich ein wunderschönes Panorama über diese ganzen hohen Küsten hatte, mit diesen ganzen Buchten von der Ostsee. Das ist ja alles nicht hier wie so ein glatter Strand wie in Deutschland an der Ostsee, so ein langgezogener Strand wie Kühlungsborn oder so. Hier sind sehr, sehr viele kleine und große Buchten vorhanden. Und das sieht sehr schön aus. Und genau an diesem höchsten Punkt dort, und wo man so eine schöne Sicht hat, das wissen die Schweden dann auch, da bauen die dann auch eine richtig schöne Rasthütte hin. Wie soll ich das erklären? Gibt es auch wieder Bilder dabei. Das sind so Schutzhütten, die nach vorne offen sind. Man kann sich da reinlegen in den Schlafsack. Da ist aber nichts. Also wenn der Wind von vorne kommt, dann zieht es schon ganz schön. Weiterhin sind Bänke, Sitzbänke dabei, wo man sich abends hinsetzen kann und eine Feuerstelle. Zurzeit dürfen die nicht benutzt werden, ist ja klar. Aber da kann man wirklich schön mal übernachten, eine schöne Flasche Wein. Hier geht ja die Sonne nicht unter und kann den ganzen Abend wunderschön übers Meer gucken. Ich habe euch Bilder reingetan, könnt ihr mal schauen. Und am Ende haben wir dann nochmal so eine Hütte an einem wunderschönen Teich. Also das war dann wieder im Tal, wunderschöner Teich mit Seerosen. Da stand auch wieder so eine Hütte, Feuerstelle. Und die packen sogar in Säcken Holz dorthin. Ich weiß nicht, ob das die Naturschutzbehörde ist, dass man nicht so viel Bäume hier kappen soll oder sonst was. Und da kann man, das kann man benutzen, sich abends ein Feuer machen. Da ist sogar dann an der Feuerstelle so ein Gitter, so ein Rost, wie man in Thüringen sagt. Und da kann man dann was drauf brebbeln. Ja, auf dem Heimweg hat man mir dann nochmal oder uns dann nochmal richtig gezeigt, wie Waldwege für Spaziergänger gebaut werden. Und zwar haben wir da in der Nähe dieser Wohnsiedlung so kleine Spaziergängewege gefunden, die dann im Wald reinführten, auch die Waldwege. Unwahrscheinlich weich und schön belaufbar, auch nicht so extrem mit Wurzeln verwachsen. Aber dann so in der Nähe, wenn man dann so Kinderwagen schiebt und Kindern spazieren geht, sind die ganzen Wege holzgesplittet. Also viele in Deutschland nehmen diesen Mulch, kaufen den Mulch und machen sich um die Beete und so. Und hier schmeißen die aber frische Holzspäne, ziemlich große Holzspäne, planieren die ganze Wege mit. Richtig schön, da läuft es sich auch sehr schön drauf. Ich schätze, das sind Abfälle, denn wir waren ja hier in Örns. Oh, Leute, der Name, der schafft mich noch. Örnskölzvik. Und da ist auch noch große holzverarbeitende Industrie. Papier wird dort auch hergestellt. Und da sieht man riesige Berge von Holzstämmen, wie ich sie noch nie in Deutschland gesehen habe. Und auch Bretterwände, also gestapelte Bretter und Balken und unwahrscheinlich hier. Schweden ist halt ein Land, wo es wirklich viel Wald gibt. Ich hoffe, dass es auch weiter so bleibt und die Brände nicht alles wegfressen. Ja, das waren die ersten zwei Trainingstage und die waren auch wieder sehr warm. Bestes Wetter hier oben. Ein schönes Zeltplatz, 100 Meter. Wenn wir kommen, schwitzen, triefend, kann man gleich in die Ostsee hüpfen und das ist das Schöne hier. Tja, der Sonntag. Es ging los mit dem Wettkämpfen. Und zwar nicht weit von hier, so 7 Kilometer sind wir gefahren. Wir haben so einen Parkplatz. Und da war die erste Arena aufgebaut. Ja, das ist eine richtige Arena, denn die haben dort so um die 10 Zieleinläufe. Am Ende ein riesiges Zielzelt, wie so eine Art Festzelt. Auch da habe ich euch Bilder rein. Vor allem die 360-Grad-Bilder müsst ihr euch angucken, um mal so ein bisschen an dieser Atmosphäre zu schnuppern. Aus allen Teilen Schwedens und auch international kommen die Orientierungsläufer angefahren. Es gibt Zeltplätze, wo so kleine Mannschaftszelte aufgebaut werden, vor Sonnenschutz oder wenn es regnet, vorm Wasser. Und andere kleinere Grüppchen, die setzen sich auch so auf die Wiese. Meistens haben wir so spezielle Rucksäcke mit Campingstuhl dran. Die sind eigentlich sehr beliebt bei uns. Und ja, das ist eigentlich so das Ambiente, was wir so beim Orientierungslauf auch in Deutschland haben. Und da fühlen wir uns eigentlich wohl. Ihr werdet dann noch viele Fähnchen sehen, sodass man sich schon von Weitem sehen kann, wo welcher Verein sitzt. Diese ganzen Flaggen, diese hochstehenden, die lassen sich sehr klein machen. Und ja, erster Tag. Ich möchte sagen, es ging. Also ich bin gut durchgekommen. Eins, zwei habe ich ein bisschen verschossen. Ein paar Ziele, ein paar Posten. Aber ich habe mich reingearbeitet. Und an dem Tag war jetzt der einzige Tag, wo es mal geregnet hat. Und das war richtig gut. Und wer selber Wohnwagen-Fan ist und einen Wohnwagen hat, weiß, wenn man früh aufwacht und es fängt so richtig an zu regnen, im Wohnwagen klingt das immer noch ein bisschen extremer, als wenn man dann rausgeht und schaut sich das an. Wenn man dann so früh im Wohnwagen liegt und denkt, oh, in 2, 3 Stunden musst du in den Wald, ist immer nicht so angenehm. Aber in diesem Falle, es war ja mehrere Tage warm, das Wasser ist sofort versickert. War schön. Ja. Gestern, der Montag. Der zweite Tag in derselben Arena, ungefähr dasselbe Gebiet. Ihr müsst euch dann vorstellen, dass rund, ich hatte mal gesagt 14.000 Läufer, aber es sind doch inzwischen 16.000 Läufer geworden, die teilnehmen. Und die werden innerhalb von 5 Stunden an mehreren Stadts, 5, 6 Stadts, werden die rausgejagt und laufen alle durch ein Waldgebiet. Also 16.000 Leute durchqueren den Wald. Wie der Wald danach aussieht, könnt ihr euch vorstellen. Aber das ist nun mal der Nationalsport hier und in einem Jahr sieht man davon eigentlich so gut wie nichts. Ja, der zweite Tag ging bei mir gar nicht gut. Ich habe für meine 5,4 Kilometer, glaube ich, hatte ich, oder 5,6, habe ich fast 2 Stunden gebraucht. Allerdings muss ich sagen, ich hatte meine 360-Grad-Kamera mit dem Wald. Das könnt ihr ja auch an den Bildern sehen. Die packe ich dann immer mal aus, heb sie hoch und aber das Gelände. Die Karte, ich weiß nicht, ich komme nicht so mit zurecht. Die Schweden sind da weitaus besser, die sind das gewöhnt. Wir in Deutschland haben da andere Wälder und wahrscheinlich auch einen anderen Anspruch an die Kartenaufnahme. Aber ich möchte mich darüber nicht weiter auslassen. Wen das interessiert, kann mich gerne anschreiben. Und dem kann ich dann mehr darüber erzählen, wie und was. Ja. Wie läuft so eine Veranstaltung ab? Ich habe ja schon mal erzählt, in den Wäldern hängen dann Posten. Das sind so eine Art Seifendosen, die haben Batterien. Und jeder Läufer hat einen Chip am Finger. Und jeder Läufer weltweit. Also Orientierungslauf wird auch in Amerika, in Japan, in Australien, Neuseeland, in China und so weiter betrieben. Jeder hat seinen Chip. Und der ist in einer riesigen Datenbank festgelegt. Natürlich wird auch mal ein Chip weitergegeben, aber das muss dann gemeldet werden. Also wenn einer mit Orientierungslauf aufhört, gibt seinen Chip zurück und der nächste kriegt den, dann wird der in dieser Datenbank berichtigt. Und ich kann mit diesem Chip nach Australien, nach Amerika fahren. Ich muss mich melden, gebe meine Nummer an und dann bin ich gespeichert. Die gucken, die brauchen nur meine Nummer von dem Chip und dann wissen die sofort, wer ich bin und so weiter. Verein, Ist alles gespeichert. Ich bin natürlich an die Stadt gegangen. Ich habe einen sehr, sehr alten Chip, weil diese ganze Sache, diese ganze Elektronik ist eine Erfindung aus Thüringen, wo ich auch herkomme. Das hat die Firma Sportident entwickelt. Und diese wird eigentlich jetzt weltweit eingesetzt. Es gab noch mal ein oder zwei Konkurrenzprodukte, die aber so langsam im Sande verlaufen sind. Von diesem Produkt, von diesem Sportident-Chips gibt es auch Lizenzen, was die Schweden dann gekauft haben und entwickeln dann selbst auch weiter und solche Sachen. Der neueste Trend ist, dass man nicht mehr mit diesem Chip in diese Dose reinstecken muss, sondern 30 cm vorbeilaufen kann. Und es wird sofort von dieser Dose auf den Chip übertragen. Also es braucht keine Berührung mehr oder sonst was. Also die Induktion oder wie die das machen, geht sehr weit, also 30, 50 cm am Posten vorbei, dass man nur vorbeirennen muss. Ja, und ich habe einen sehr alten Chip mit vierstellig noch. Das waren mit die ersten. Und man kommt da in Stadt. Wenn man zum Stadt geht, muss man durch einen speziellen Durchgang. Der Chip muss jedes Mal vor einem Wettkampf gelöscht werden. Der wird reingesteckt in eine Dose und dann werden alle alten Zeiten, die da drauf gespeichert sind, gelöscht. Und dann muss man den prüfen. Und prüfen wird er nochmal ausgelesen, wem der gehört. Bei mir ging dann Kling, rot an. Und ich war nicht so richtig registriert, weil der zu alt war. Und für diese neuen Stationen, also mein Chip ist älter, die Stationen sind neuer, dass die den verstehen, muss ich dann an einen Extrastand. Und da wurde dann wieder ein Code auf meiner Stadtnummer abgescannt. Und dann wurde das wieder in die Datenbank, fragt mich, wie das genau geht. Aber es ist hochkompliziert. Selbst solche Natursportarten sind halt wirklich mit sehr viel intelligenter Technik bestückt, um alles zu vereinfachen. Ja, nochmal zu den Stadtnummern. Ihr dürft euch auch nicht vorstellen, das war früher mal, hat jeder eine Nummer gekriegt. Das ist nicht mehr so. Anstatt dieser Nummer steht jetzt groß und breit von jedem der Name. Also ich kann begegnen, wen ich will. Ob das der 8-jährige Schuljunge ist, der 14-jährige, die 70-jährige, ich glaube auch 80, 90-jährige laufen hier mit. Ich weiß, wer das ist, weil der Name groß vorne aufgetragen werden muss. Weiterhin ist dann gleich der Verein mit aufgedruckt. Und von allen 5 Tagen, also dieser Wettkampf geht ja 5 Tage, von allen 5 Tagen sind die Stadtzeiten drauf. Die sind spiegelverkehrt, damit, wenn ich meinen Kopf runter mache, ich das auch richtig rumlesen kann. Und weiterhin dazu ist noch die Entfernung zum Start mit aufgedruckt pro Tag. Weil die Stadt sind unterschiedlich lang vom Wettkampfzentrum entfernt. Am ersten Tag hatte ich 2 Kilometer, am zweiten Tag hatte ich 1,3 Kilometer. Und man weiß immer, wann man dran ist mit der Stadtzeit, wie weit es zum Start ist. Finde ich prima. Also schöne Sachen. Und dann hat halt jede Stadtnummer von den Altersklassen noch eine Werbung drauf. Und diese Werbung ist überall angeschlagen. Also ich bin Sia. Ich weiß jetzt nicht, Sia Claes. Das ist auch irgendeine Lebensmittelfirma. Und das ist für mich mein Wegweiser. Also Sia Claes, meine Altersklasse, hat irgendwo einen Start. Es gibt ja mehrere. Ich muss immer nach diesem Sia-Start gehen. Und wenn ich dann im Ziel einlaufe, gibt es viele Gassen und über denen sind dann diese Werbung und ich muss in die SIA-Gasse rein. Ja, das war es erstmal. Heute war Ruhetag. Ein Ruhetag ist immer dazwischen. Ich hätte mir gerne gewünscht, dass ich heute nochmal gelaufen wäre, weil ich wäre lieber 3 Tage, dann ein Ruhetag und nochmal 2. Aber diesmal ist umgekehrt. Morgen ist eine Mitteldistanz. Ich brauche nur 4,1 Kilometer zu laufen. Ist auch noch genug. Bin gespannt und morgen haben wir Mittwoch, ja, Mittwoch, Donnerstag und Freitag dann nochmal ins Finale. Da soll es in der Arena sein. Das ist immer so richtig, wo ich vor, ich glaube 2015 war ich beim letzten, da sind wir in ein Riesenstadion eingelaufen. Rundherum waren dort Publikumsränge. Da wurde extra eine riesen Holzbrücke reingebaut, da ist man empfangen worden. Es war Wahnsinn. Hinter einem eine große Leinwand, wo jeder abgebildet war, der da reinlief. Es war großartig. Ich hoffe, dass dies Jahr auch wieder so ist. Ja, das war eigentlich erstmal das, was ich euch heute erzählen wollte. Mal nichts zum Camping, Ja, was gibt's noch zum Gelände zu sagen? Das habe ich noch vergessen. Also der Wald ist wunderschön belaufbar hier, sehr einfach belaufbar, bis auf die Steine halt. Und das Schöne ist, hier gibt es keine Brennnesseln und keinen Unterwuchs wie Brombeeren oder Himbeeren, was in Deutschland sich immer mehr verbreitet. Und das ist recht schön. Wie gesagt, ich war nicht so der Schnellste. Ich hatte Glück, dass ich noch in die Wertung gekommen bin. Das hatte ich vorher auch nicht gewusst. Also ich weiß nicht, wie viele Minuten dafür ein Lauf für die Altersklasse gegeben wird. Aber wenn man eine bestimmte Zeit überschreitet, bei mir ist das glaube ich so um die 2 Stunden, dann wird man an dem Tag nicht in die Wertung und hat eigentlich auch in der Gesamtwertung dann nichts mehr zu suchen. Man läuft zwar dann weiter, aber wird in der Gesamtwertung nicht alle 5 Tage gewertet. Ja, ich bin auch nicht gleich am Anfang die ersten 2 Tage volle Bulle gelaufen, weil 5 Tage, da muss man sich die Kraft einteilen. Und wie gesagt, es ist nicht so einfach, 5 Tage hintereinander, wenn man das auch nicht so trainiert wie ich. Aber es macht Spaß, durch die Wälder zu laufen und das ist die Hauptsache. Ich mache mir keinen Stress. Stress habe ich auf Arbeit und ich habe hier Freizeit. Ich genieße die Natur, sehe was anderes. Und so intensiv wie beim Orientierungslauf erlebt man in keiner anderen Sportart wettkampfmäßig die Natur hautnah. Und damit schließe ich für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich denke, dass es Samstag oder Sonntag erst wird. Denn was soll ich jeden Tag erzählen, wie ich gelaufen bin? Und euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Dann gibt es auch wieder neue Bilder und neue Themen. Bis dann. Tschüss.